Guten Morgen. Ich freue mich, dass wir heute weitermachen dürfen im Thessalonicher Brief. Im ersten Thessalonicher Brief waren wir schon letzte Woche unterwegs und da war Danken und Beten eng miteinander verwoben, dass wir einander uns im Gebet anbefehlen, dass wir füreinander, miteinander im Gebet stehen. Heute nehmen wir uns einen Teil des zweiten Kapitels vor. Das ganze zweite Kapitel schaffen wir nicht, aber es gibt ja dann noch andere Möglichkeiten, vielleicht mal in der Gemeindebibelschule oder sonstige. Aber bevor ich damit voll einsteige in diesen Thessalonicher Brief, in den ersten, fand ich das so schön, auch wenn wir es schon von Matthias gehört haben, was es bedeutet, wenn wir Vater Abba sagen. Und diese Frage, was macht es mit mir? Paulus hat es mal so schön formuliert in so einem Vers, den man gerne immer den Fackelträgern zuspricht. Und der steht in Galater 2,20. Damit ich Gott lebe, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und ich möchte diesen Vers mal so kurz betrachten. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Da ist Jesus Christus in mein Leben gekommen durch den Glauben. Das ist ein Beziehungswort. Durch das Vertrauen, dass das, was Gott sagt, wahr ist. Durch das Vertrauen, dass das Wahrheit ist, passiert ist, was Jesus für uns am Kreuz von Golgatha getan hat. Und dann kommt er in mein Leben. Wir nennen das das Pfingstwunder. Der Heilige Geist ist da und wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Der geht auch nicht mehr. Das ist also nicht nur eine temporäre Sache, dass der Heilige Geist mal vorbeischaut für 2-3 Wochen und dann Urlaub in dir macht, sondern er bleibt in mir, er lebt in mir. Aber ich finde diese Aussage von Paulus, nicht mehr ich lebe, nicht mehr ich, es geht auch nicht mehr um mich, sondern Christus lebt in mir. Und diese Aussage hat eine Bedeutung. Eine Bedeutung, was macht mein Leben aus und was für einen Sinn hat mein Leben? Wenn Petrus im ersten Petrusbrief schreibt, seid heilig, denn ich bin heilig. Es ist ein Zitat aus 3. Mose, wo Gott es seinem Volk zuruft, aber natürlich auch seiner Gemeinde. Ich bin heilig und darum sollt ihr auch heilig sein. Was macht es mit uns, wenn wir konsequent mit Jesus leben? Was für eine Auswirkung hat es auf das Leben anderer, auf das Leben meiner Familie, Arbeitskollegen, auf das, wo ich dem Ganzen ausgesetzt bin, wo ich reingestellt bin. Was bedeutet es denn, wenn Jesus sagt, ihr seid Salz und Licht der Welt? Oder wenn Jesus sagt, ihr seid Botschafter? Oder was bedeutet es, wie wir es auch eingangs schon gehört haben, wenn wir Abba, Vater sagen? Das heißt ja dann auch, dass wir seine Kinder sind. Ich möchte heute von dieser praktischen Seite sprechen, nämlich die Auswirkungen, wenn ich Christus wirklich ganzheitlich anfange zu leben, ihn zu betrachten und auch das zu wollen und ganz konsequent auch anfange, die Herrschaft in meinem Leben auszurufen, und zwar über allem. Und wieso machen wir das? Wir machen das, weil Paulus das im Thessalonicher Brief bekennt, dass er das gemacht hat und welche Auswirkungen das hat. Und ich möchte euch das jetzt mal vorlesen. 1. Thessalonicher Brief, das war ja der erste Brief, der Paulus verfasst hat, Kapitel 2, 1 bis 12, wo wir einen Menschen haben, der Christus lebt und durch gelebt hat. Ah ja, das hilft natürlich auch, ihr könnt mitlesen. Denn ihr selbst wisst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi, wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes, zu euch zu reden, unter viel Kampf. Denn unsere Mahnung geschah nicht aus Irrtum, auch nicht aus Unlauterkeit, auch nicht mit List, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht, Gottes Zeuge. Noch suchen wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätte auftreten können. Sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. so in Liebe zu euch hingezogen, waren wir willig, euch nicht allein am Evangelium Gottes, sondern auch an unserem eigenen Leben Anteil zu geben, weil ihr uns lieb geworden wart. Denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde. Tag und Nacht arbeitend, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir auch das Evangelium Gottes gepredigt. Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch, die Glaubenden, waren. Wie ihr ja auch wisst, dass wir euch zwar jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder, ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Wir haben hier einen Mann wie Paulus, der natürlich eine besondere Berufung erfahren hat, das können wir nachlesen, Apostelgeschichte 8 vor Damaskus, und diese Berufung als einer der Apostel auch sich bestätigen ließ von den anderen Aposteln, nämlich von Johannes, Petrus und Jakobus. Das können wir nachlesen in Galater 2, der ging nach Jerusalem und dort wurde er bestätigt als dieser Apostel, der auch sein durfte. Und er sagt es so schön, denn ihr wisst, Paulus beschreibt, ihr habt doch eine Erfahrung mit mir gemacht. Ihr habt mich erlebt als der, der ich bin, nämlich als Kind Gottes. Ich möchte heute Morgen mal die Frage stellen, welche Erfahrungen haben Menschen diese Woche mit dir gemacht? Jetzt müssen wir kurz überlegen, gell? Wie war es denn beim Autofahren, bei der Arbeit, in der Schule? Wie warst du als Chef? Wie warst du als Untergebener, als Arbeitnehmer? Wie war denn diese Erfahrung diese Woche? War das, wie ihr wisst, gut? Oder würde man eher sagen, herausfordernd, eher für den anderen. Ich habe mich wohlgefühlt, aber es war nicht immer leicht. Ne? Aber wie war das? Paulus hebt hervor, dass sie ihn erlebt haben, denn ihr wisst, wie ich bin, wie ich war. Dass nämlich Wort und Tat im Einklang sind. Das, was ich predige, lebe ich. Und ich lebe diese Predigt. Und darum geht's ja, dass wir das, was wir auch glauben, unsere Überzeugung zeigen dürfen, in der tiefen Abhängigkeit zu Jesus Christus, weil er unser Vater ist, der uns an die Hand nimmt. Und wir kommen noch drauf, wie das auch so funktionieren kann, was uns die Bibel als Werkzeug in die Hand gibt. Aber was ich so schön finde, Paulus hebt hier auch hervor, wie er gelitten hat, misshandelt wurde in Philippi. Wir können das nachlesen in Apostelgeschichte, ne, wo sie da ins Gefängnis geworfen worden sind, wo sie geschlagen worden sind. Und dann wurden sie da noch eingekerkert im tiefsten Loch und dann kam dieses Erdbeben. Ich habe mich übrigens an dieser Stelle immer gefragt, warum Paulus nicht erwähnt, dass der Gefängnisaufseher zum Glauben kam, sondern im Prinzip nur die Leiden hervorhebt. Ich persönlich glaube, das steht nicht drin, aber ich glaube, dass das andere wohl bekannt war, denn es hatte sich ja eine Gemeinde gegründet in Philippi. Aber was Paulus hier in seiner Ehrlichkeit erwähnen möchte, ist, es war nicht leicht. Dieser Weg hin, dass Gott zu seinem Ziel kommt, dass Gott verwirklicht und verherrlicht wird, ist nicht immer leicht. Das wissen wir auch. Und Paulus hat gelitten. Aber was ich auch so schön finde, dass Paulus das nicht macht, um der Gemeinde ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern Transparenz zu zeigen, wo er sagt, Leute, ich habe da gelitten. Ich habe gekämpft. Es war nicht einfach. Und wenn du klar Jesus lebst, wenn du klar seinen Weg gehst, wird das auch Widerstand auslösen. Das werden Menschen ganz furchtbar finden, vom Teufel mal abgesehen. Aber was wir brauchen, ist auch das, was Paulus hier in seinem Brief lebt, Transparenz. Wo leidest du gerade? Wo kämpfst du gerade? Wo ist es gerade nicht so toll? Und wo fühlst du, dass du Gott gerade nicht loben und preisen kannst? Wir haben oft eine fromme Fassade. Dieses alles gut, alles super, der Herr wird schon wirken. Das geht so schnell, aber wir wissen auch, dass es nicht immer so schnell geht und dass es manchmal auch Zeiten gibt, wo wir das nicht empfinden oder spüren. Warum haben wir eine Gemeinde? Wir haben eine Gemeinde, weil Jesus uns zusammenstellt, uns gegenseitig zu ermutigen, weiterzumachen mit ihm. Im Gebet und im klaren Blick auf ihn. Weiter in der Liebe zu bleiben, weiter in der Vergebung zu sein, weiter in der Versöhnung und weiter in der Hoffnung, dass er allmächtig ist und das alles in der Hand hält. Paulus hat gelitten und er sagt, wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zurückzureden unter viel Kampf. Ich finde es so spannend, dass Paulus, wenn man diese Geschichte in Philippi betrachtet, und klar geht sie am Ende heilig aus, ne? Wenn man so sieht, der Gefängnisaufseher und sein Haus, die kamen alle zum Glauben, haben sich taufen lassen, Halleluja. Aber ich bin ehrlich, wenn ich die Geschichte davor lese, da habe ich dann schon meine Bedenken, ob ich das alles so fröhlich durchstehen würde, ne? Geschlagen. Und es war bei den Römern keine einfache Sache, ins Gefängnis geworfen zu werden. Und es war kein Platz der Hoffnung, die Gefängnisse in der damaligen Zeit, sondern Platz des Todes. Zumal man damit rechnen musste, dass man hingerichtet wird. Dieser Widerstand, der oft entsteht, wenn man ganz mit Christus lebt. Und was löst es bei dir oder was löst es bei uns aus? Bei Paulus hat es das ausgelöst, dass er freimütig reden wollte von Jesus Christus. Weil er gemerkt hat, dass dieser Kampf wichtig ist. Weil er gemerkt hat, dass diese Botschaft für die Menschen wichtig ist. Und wenn Paulus zum Timotheus ruft, im ersten Timotheusbrief, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Kämpfe den guten Kampf. Die Bibel macht uns da nichts vor, dass es ein Kampf ist. Übrigens, an keiner Stelle hat Paulus nicht kämpfen müssen. Und Gott hat ihm nicht immer gesagt, das wird passieren. Also kämpfe drum. Gott hat ihm nicht das Ziel immer gleich gezeigt, welche Menschen erreicht werden, welche Gemeinden gegründet werden, was die Auswirkung ist, sondern Gott hat gesagt, ich bin da. Ich kämpfe mit. Aber du wirst trotzdem ringen müssen. Aber das Interessante ist, bei diesem Kampf des Glaubens ist, dass wir das ewige Leben ergreifen sollen. Also wir kommen vom Sieg her, von der Perspektive Ewigkeit, ergreifen das ewige Leben, zu dem wir berufen worden sind. Das heißt, da gehörst du hin, wenn du gläubig bist. Du gehörst in den Himmel. Und wie füllen wir die Zeit dazwischen? Und es ist ein Gebet, es ist ein Ringen mit Menschen, es ist ein Ringen mit sich selbst. Ihr wisst vielleicht, dass ich an Silvester, wir machen das ja hier an Silvester, so einen Spruch Bibelvers ziehen dürfen. Also nicht irgendwie so einen Spruch, ne, Schönheit vergeht, Hektar vergeht oder irgendwie sowas, nee, Schönheit besteht, Hektar vergeht, sondern einen Bibelvers, gell? So, einen Bibelvers. Und da durften wir alle ziehen. Und ich habe einen gezogen. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Erst habe ich so gedacht, was hat denn Gott jetzt mit mir, gell, dass der das jetzt mich so, weil ich bin ja fröhlich beim Geben. Also wenn es um mich geht, ich gebe aus, das ist kein Ding. Gell. Ich gönne mir. Ne. Es ist immer wieder begegne ich bei Aldi Claudi und Claudi ruft dann mir so schon über Weitem zu, ja, schon Chips gekauft. Und ich so, Claudi, raus aus meinem Kopf. Ne, also... Aber es ist wahrscheinlich auch nicht so schwer zu erraten. Ich habe gedacht, was soll das? Ne? Dieses Gott liebt den fröhlichen Geber, was soll das bedeuten für mich? Das ist natürlich vielerlei. Ich finde erstmal die Aussage so schön, Gott liebt. Ich kann etwas tun, ganz praktisch, was Gott liebt. Ich kann ihm eigentlich eine Freude machen und ich finde diesen Aspekt so schön. Man kennt es vielleicht von den Kindern, wenn die anfangen, dann irgendwie Bilder zu malen mit einer Hingebung und Freude und das dann machen. Und ich habe das so oft mir jetzt immer durch den Kopf gehen lassen, weil Gott mich jetzt immer wieder in Situationen führt. Und ich merke immer wieder, dass Gott diese Frage stellt, hast du es gelesen, Marcel? Ja, habe ich gelesen. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Hast du es verstanden, Marcel? Nein. Was soll das bedeuten? Gut, dann üben wir das so lange, bis du es verstanden hast. So ist Gott. Er fordert uns heraus, er prüft uns. Und wisst ihr was? Ich bin herausgefordert. Bei manchen Sachen bin ich sehr großzügig, bei manchen Sachen kann ich sehr knickrig sein. Aber genau das ist es ja nicht. Und er fordert vielleicht auch dich immer wieder heraus, ne? Mit diesen anderen Bibelversen. Vielleicht hast du auch was Nettes bekommen. Vielleicht fordert dich heraus mit dem Vergeben. Hast du das verstanden? Wir üben das täglich. Täglich darfst du vergeben üben. Hast du es verstanden mit Lieben? Ja, ich liebe mich sehr. Hast du es verstanden, deine Familie zu lieben? Ja, die mag ich auch noch. Hast du es verstanden, die Gemeinde zu lieben? Wir üben das täglich. Gott nimmt uns deshalb auch ernst, weil er sagt, ich fordere dich heraus, und zwar im Guten, weil er will, dass wir genau das sind und leben, was er mit uns vorhatte. Und vielleicht gibt es gerade Herausforderungen, wo Gott dich bewusst reinstellt. Thema Vergebung, Thema Liebe, wo du kämpfen musst, aber wir kämpfen nie allein. Und nochmal, ich finde diesen Vers so schön, deshalb, weil Gott liebt. Ich kann etwas tun, was Gott liebt. Ich kann etwas machen. Und es gar nicht im Perfektionismus oder dass ich das müsste, dass Gott mich liebt. Das muss er nicht. Der liebt uns auch so. Aber ich kann ihm eine Freude machen. Und ich mag ja manchmal so Bilder und ich möchte es gar nicht überstrapazieren, aber wo Gott wirklich sich freut und sagt, Mensch, der Marcel hat es heute hinbekommen. Ist das nicht schön? Ne? Das ist mein Kind. Toll. Das macht er. Ne? So wie wir das auch machen, wenn unsere Kinder das erste Mal Flöte spielen. Ne? Das ist mein Kind. Also wenn es gut war. Wenn es schlecht war, das ist ihr Kind, ne, von meiner Frau. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Diese Freude, die man bei Eltern auslösen kann. Und wir haben einen Papa und er freut sich an seinen Kindern. Und er freut sich natürlich noch mehr, wenn wir ihn ernst nehmen, wenn wir das ernst nehmen, was er sagt. Nicht, weil wir das müssen, um uns die Liebe zu verdienen, sondern in der Konsequenz, dass wir sagen, ey, ich habe einen tollen Vater und ich liebe ihn auch. Und er freut sich, weil er vielleicht gesehen hat, wo du gerade an dieser Stelle kämpfen musst. Wie schwer das war und wie die Gefühle dagegen standen. Und da freut er sich, dass du ihm so weit vertraust, dass du ihm trotzdem gefolgt bist in der Situation. Obwohl es ein Kampf war, ein Kampf des Glaubens. Ein guten Kampf. Es gibt keinen besseren, den man tun kann. Wir kämpfen manchmal so viel mit Gewichten, um Gewicht zu verlieren. Wir rennen, wir machen Sport, warum auch immer. Und wir machen all diese Dinge. Und wisst ihr, das Schöne ist ja auch das, warum Paulus das ja auch lebt. Wir kommen ja vom Sieg her. Paulus hat das alles schon beschrieben im 1. Korintherbrief 15,57. Gott hat das alles schon besiegt. Der hat das alles schon unter die Füße bekommen. Ich habe mich gestern sehr lange gefragt, wie würde Bayern München spielen, wenn sie schon den Titel hätten. Alle drei Titel natürlich. Ich bin ja Bayern-Fan, also unter drei Titel machen wir da nichts. Das ist jetzt schon ein bisschen weniger. Also sie würden auf jeden Fall besser spielen, als sie jetzt gerade spielen. Das ist schon klar. Aber überlegt euch, welche Freiheit die Bayern-Spieler hätten, wenn sie wüssten, wir haben ja den Titel eh schon. Wir gehen hin, wir spielen, wir können fair spielen. Ne? Ich glaube, auch einer würde sich besser im Griff haben und nicht bei jedem Spiel ausflippen. Aber wir können da ganz fröhlich sein, wir können da ganz frei sein. Wir können auch mal, muss nicht gleich zum Schiri rennen, wenn er eine Entscheidung trifft, die mir vielleicht nicht passt. Weil wir haben ja den Sieg. Hast du mal in deine Kämpfe reingeschaut, die du gerade hast? Thema Liebe, Vergebung und diese alltäglichen Kämpfe, die wir haben, wenn wir das Ganze vom Sieg her betrachten? Vielleicht dein Übergewicht, wo du immer wieder kämpfst, wo du sagst, ich komme vom Sieg her, ich kriege ja eh einen neuen Leib, der wird rank und schlank. Oder vielleicht Probleme, die man hat, Sorgen, Krankheit, aus der Sicht des Sieges. Und Gott sagt, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Das steht auch im 1. Thessalonicher Brief. Wir hatten es ganz gut beim Männergebet. Und dieses Heilig hat ja mehrere Aspekte. Es ist einmal ausgesondert für etwas. Es ist abgesondert, ausgesondert und berufen, etwas zu leben. Das andere ist natürlich, heilig werden wir sein im Himmel. Da wird es all diese Kämpfe nicht mehr geben. Aber im 1. Thessalonicher 4,3 ist Heiligung ein laufender Prozess. Heiligung als laufender Prozess, wo ich immer mehr werden möchte wie Jesus Christus. Wo ich den tiefen Wunsch habe, diesem Vater im Himmel, der mich liebt, ähnlicher zu werden und das zu tun, was er sagt, in der tiefen Überzeugung, dass er auch weiß, was richtig ist. Und Paulus hat es gelebt, im vollen Vertrauen. Ganz ehrlich, egal wie das in Philippi ausgegangen wäre für mich, nach der Erfahrung, mich schlagen zu lassen, in den Kerker zu werfen, und auch wenn Gott die Türen da öffnet, ich wäre erst mal raus, halbes Jahr Urlaub. Wahrscheinlich mit einem Burnout oder sonst irgendwas. Paulus macht weiter. Weil er weiß, er kommt vom Sieg her und er weiß, er kommt von der Botschaft her. Und diese Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, nicht aus Unleiterkeit, auch nicht mit List, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden. Was ist denn Evangelium? Es ist eine frohe Botschaft. Es ist die beste Botschaft der Hoffnung, die wir in dieser Zeit haben dürfen. Es ist die frohe Botschaft. Wir haben manche Botschaften in unserem Leben, aber die sind meistens nicht so fröhlich. Und zurzeit gibt es auch keine fröhlichen Botschaften. Es ist für mich unerträglich, Nachrichten zu gucken. Es ist echt schwierig. Es gibt ja fast nichts Gutes. Und wenn ich von einem Amoklauf in den USA erfahre. Aber der Punkt ist, dass wir eine gute Hoffnung und Botschaft haben. Eine Hoffnung, die uns niemand nehmen kann. Und er sagte, nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Und das ist ein wichtiger Aspekt als Kinder Gottes. Wir wollen Menschen nicht gefallen. Wir machen es nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Furcht vor Menschen, Angst davor, was Menschen sagen, wenn du Klarheit mit Jesus lebst, wenn du anfängst, die Bibel zu leben? Hast du Angst davor? Was passiert dann in der Familie? Was sagt dann Vater und Mutter? Was sagen dann die Kinder? Angst davor, Christus nachzufolgen? Und vielleicht mal die Frage, willst du Menschen gefallen oder Jesus? Ich weiß, wir würden jetzt alle ganz klar sagen, Jesus. Aber wie sieht es praktisch im Alltag aus? Versuchen wir da, Menschen nicht alles recht zu machen manchmal, auch gut anzukommen, weil man manchmal auch nach Liebe und Anerkennung hechelt. Und man könnte die Frage auch umformulieren, mit diesem Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft, wer ist eigentlich Herr in unserem Leben? Wem vertrauen wir in allerletzter Konsequenz? Ich meine, wenn wir mit Jesus durch dieses Leben gehen, heißt ja nicht, dass wir ruppig sein sollen und lieblos und allen Menschen gleich mal direkt den Parkplatz vor der Schnauze wegnehmen sollen. Sondern es heißt, dass wir jeden Menschen respektieren und lieben. Aber was heißt es? Wir leben voll in Gottes Hand und glauben ihm in seinen Zusagen. Paulus in seinem Dienst in Philippi, aber auch in Thessalonich, wusste, egal was da passiert, egal welche Widerstände es sind, und wir reden von Widerständen der Obrigkeit aus den Synagogen von den Juden. Viele Juden nahmen das auch an. Aber er wusste, es gibt nur einen, den er wirklich braucht, nämlich Jesus Christus und seine Zusagen. Wen brauchst du? Was brauchst du im Leben, um durch dieses Leben zu gehen? Und dieser Herr, dieser Gott, dieser eine, der wirklich auch allein nur das verdient, wird man im Psalm 85, 5 beschrieben, denn du, Herr, bist gut und zum Vergeben bereit, groß an Gnade gegen alle, die dich anrufen. Du bist gut. Und es gibt keinen Besseren im Leben und es wird keinen Guteren geben im Leben. Man kann es nicht steigern, es tut mir leid für alle Lehrer. Aber das ist wirklich so. Aber wem liefern wir uns aus? Liefern wir uns immer wieder den Menschen aus oder Jesus? Und das, was Paulus hier erkennt, ist, und darum kann er auch diesen Dienst machen, er will Gott gefallen. Nicht, um sich die Liebe zu verdienen, aber so schreibt es auch mal Johannes im ersten Johannesbrief. Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Er sagt, es sind nicht nur die Worte. Worte sind geduldig, sondern in Wort und Tat im Einklang mit dessen und es umzusetzen. Und dann geht ja auch Paulus weiter, ne? Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit Vorwand für Habsucht. Gott ist Zeuge, noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können. Bringt hier es klar auf den Punkt, Wort und Tat waren im Einklang. Wenn ich sage, ich liebe, liebe ich. Wenn ich sage, ich vergebe, vergebe ich. Ich weiß, dass es umkämpft ist. Darum haben wir uns ja einander, dass wir dafür beten können. Und wenn du täglich mit dem Thema Vergebung Schwierigkeiten hast, dann lebt das täglich, vergebe täglich. Es gibt da kein Limit. Wir nehmen die Vergebung von Christus auch gerne in Anspruch. Bei ihm gibt es, Gott sei gedankt, auch kein Limit. Aber Wort und Tat in Einklang zu bringen. Und dann sagt er es nicht aus Habsucht. Damals konnte man sich mit solchen Reden und solchen Dingen sehr viel Geld verdienen. Ne? Man konnte wirklich Geld machen, Gewinn machen. Heute ist es eher weniger, also das kann ich nur sagen, die diesen Beruf ergreifen wollen. Es ist heute schwieriger, viel Geld zu machen. Nein, ist alles gut. Aber der Punkt ist, dieses Habsucht, ne, wo kommt das raus im Leben? Oder auch hier wieder die Frage, warum mache ich was? Kann es manchmal sein, dass ich gerne etwas für andere tue, weil ich dadurch ein gutes Gefühl bekomme? Ist es dann manchmal vielleicht nicht auch Habsucht, ne, dass ich ganz anderen helfe, weil dann geht es am Ende mir richtig gut, dann ist alles super bei mir? Ist es manchmal das, dass ich schon gezielt bin, was bekomme ich, wenn ich das und das mache? Was erwarte ich? Und sobald wir Erwartungen haben, können wir natürlich auch enttäuscht werden. Wenn wir aber die Freiheit, in Christus zu haben, zu geben, einfach so, ohne Erwartungen, ohne Applaus, ohne dass die Gemeinde jetzt mich explizit in jedem Wort lobt, dann habe ich eine unglaubliche Freiheit, weil ich erkannt habe, dass es einer ist, der mich liebt und der mich sieht. Habsucht kann schnell entstehen, ich bin wichtig und werde gebraucht. Keiner möchte unwichtig sein und jeder möchte gebraucht werden. Aber ist es das, um was es geht? Hat Paulus das so im Blick gehabt? Noch suchen wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können. Ich finde es so schön, Paulus hatte die Autorität als Apostel, aber er hat sie nicht gebraucht. Er hat sie auch gar nicht brauchen müssen, weil er an der völligen Liebe und Hingabe gelebt hat. Und dann wird beschrieben, wie das funktioniert. Ne? Denn wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt, so in Liebe zu euch hingezogen. Hier merken wir, wie Paulus' Auftreten war. Und sie ist gekennzeichnet von der unglaublichen Liebe Gottes. Gar nicht in Autorität. Gar nicht in dem, ich habe Recht und du nicht, sondern in der völligen Hingabe. Und ich finde es so schön, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt, wenn man das mal so ein bisschen sich mit dem Text auseinandersetzt. Das war nicht das Auftreten, was man damals hatte. Damals kam man als Autorität, ne? Der Kaiser spricht, alles kniet. Auch die Pharisäer hatten ihre Autorität immer wieder zeigen müssen. Ich bin Pharisäer. Paulus macht es mal so schön im Philipperbrief, ne, wo er sagt, was ich alles bin, Benjaminiter, Pharisäer und so am achten Tag beschnitten. Das war die Autorität, aber dann reißt er das alles ein. Es gibt keine Autorität, die brauche ich nicht. Er war in tiefer Liebe, wie eine stillende Mutter ihr Kind pflegt. Und wer das mal beobachtet hat oder selber natürlich auch erlebt hat als Frau, das ist was unheimlich Sanftes, Liebevolles. Liebe teilt sich mit. Und Paulus hat sich in Liebe zu ihnen hingezogen fühlen. Er konnte gar nicht, weil er wusste, ich liebe diese Menschen. Ich will dahin. Ich habe diese Menschen lieb und bin bereit, natürlich zu dienen. Bin bereit, auch mich zu beugen. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Ich wollte euch eigentlich jetzt ein Bild mitbringen. Keine Angst an der Technik, gell? Die mögen das nicht, wenn ich so kurzfristig bin. Spiel mal das Bild ein, was für ein Bild. Nein, aber es gab so, ich mache ja oft Gebetsspaziergänge im Wald. Und da fand ich so schön, da gab es so einen Baum. Den haben sie mittlerweile abgesägt, also braucht ihr jetzt nicht mehr suchen. Das war ein Baum, der ist so gewachsen, wie so ein Regenbogen. Der ist so gewachsen. Und es ist also ganz merkwürdig, so wächst kein Baum, so, also total schräg. Das Interessante ist, dieser schräge Baum ist so gewachsen, aber auf diesem Baum sind Äste gewachsen, leider jetzt nicht mehr, die sind hochgewachsen und waren fast schon wieder Bäume. Und man kann sagen, dieser eine Baum hat sich gebeugt, damit drei wachsen können. Einmal sich beugen, damit andere wachsen können. Bereit sein, in Liebe zu dienen, damit andere die Chance zu haben, im Glauben zu wachsen. Bereitschaft zu haben, zu sagen, Jesus, ich will ganz der Deine sein und will mich völlig zurückstellen. Und jetzt kommen wir an einer ganz schwierigen Stelle an. Das ist nicht unser Zeitgeist. Das ist nicht unser Zeitgeist. Und der Zeitgeist ist, ich muss mich durchsetzen. Mann, habe ich recht. Und ich hoffe, die Leute wissen das. Und ich werde ihnen das kundtun. Ich muss Gehör bekommen, ich muss meinen Willen bekommen, ich muss das tun, was mir gut tut und wo ich auch weiß, das ist die vollkommene Überzeugung. Aber kann ich dienen und mich zurückstellen, auch in meiner Persönlichkeit, damit andere wachsen können im Glauben? Und wenn wir von Wachstum sprechen, sprechen wir von den Früchten des Geistes, nämlich Liebe und Geduld. Und diese Früchte dürfen durchaus wachsen. Das hat uns Gott gegeben, aber er möchte, dass das wächst und gedeiht und dass wir das in voller Überzeugung leben. Paulus war in seiner ganzen Liebe hingezogen, ja, und sein Antrieb war die Liebe. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an die Predigt, das Hohelied der Liebe. Genau das definiert die Liebe Gottes. Ja. Diese hingebungsvolle Liebe, wo es völlig um den anderen geht, so wie Jesus uns liebt. Kann ich mich beugen, damit Gott zum Ziel kommt? Kann ich mich beugen, damit andere wachsen können? Er sagt es dann auch, die erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde Tag und Nacht arbeiten, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Paulus hat natürlich alles getan, damit er niemand zur Last fällt. Das kann nicht jeder, das konnte Paulus. Aber wir erleben es hier auch, was passiert, wenn Jesus unser Leben komplett übernehmen darf, wenn er wirklich an Steuer unseres Lebens kann. Was passiert da? Es passiert vieles. Vielleicht nicht immer das, was ich mir wünsche und vorstelle. Da müssen wir uns in Klarheit oder müssen wir uns Klarheit drüber sprechen. Aber es passiert vieles in geistlichen Dingen. Ich möchte heute Morgen mal fragen, in dem Kontext, auch in diesem Dienst, den Paulus gemacht hat, gibt es irgendwas in deinem Leben, was du zurückhältst vor Gott und Jesus? Wo Jesus nicht die Herrschaft übernehmen darf? Wo Jesus nicht rein darf aus Angst, was könnte er damit machen? Gibt es da etwas aus deiner Vergangenheit? Gibt es da etwas zum Thema Liebe, wo du sagst, ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll? Gibt es da etwas mit Angst oder vielleicht auch mit dem, was passiert denn dann, wenn ich jeden Bereich meines Lebens ihm anbefehle? Oder vielleicht auch seine Gebote zu halten, ne? Seine Gebote überhaupt ernst zu nehmen. ist ja heute auch recht umstritten. Lieben und die ganze Herrschaft über, von Gott und sein Leben reinzunehmen, heißt ein Segen zu werden, dieser Botschaft und Salz und Licht. Und es gar nicht in Herrlichkeit und manchmal auch gar nicht in Vollmacht, sondern in tiefer Demut sich beugen zu können, um andere die Chance zu geben, Christus kennenzulernen und zu wachsen geistlich. Ich habe euch das schon gesagt, ich glaube, dass wir von Gott immer wieder Stück für Stück vorbereitet und geprüft werden. Vorbereitet für dieses Leben mit ihm. Und ich glaube auch, dass er prüft und gar nicht prüfen zum Versagen. Wir haben das in Johannes 6 bei der Speisung der 5000, da prüft er auch seine Jünger. Und er prüft immer wieder und sagt, hey, wie sieht es denn aus mit dem, was du sagst? Wie sieht es aus mit der Tat? Und er prüft uns da immer wieder. Und nochmal, wir können ja Gott da nicht enttäuschen, er weiß ja das Ergebnis. Aber wo uns er herausfordert, glaubst du an dieser Stelle jetzt auch meinem Wort, auch wenn du gar nicht absehen kannst, wo das Ganze hinführt, auch wenn du nicht weißt, dass das jetzt in den nächsten Tagen, Wochen sich gut auflöst. Aber nochmal, wir kommen ja vom Sieg her. Und ich glaube, eine wichtige Anleitung, die uns die Bibel da immer auch wieder gibt, ist einfach das Wort Gottes zu kennen und die Verheißungen natürlich, die er uns gibt im Alltag. Oder ich nenne es mal salopp Anleitung zum segensreichen Leben. Und das mache ich mal unter Vorbehalt, weil das Erste, was man dazu sagen muss, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das hat Jesus gesagt. Und das ist das Wichtigste. Wie sieht unsere Beziehung aus? Glaubst du an Gott? Ja. Lebst du mit ihm? Ja. Machst du das aus der tiefen Gnade und Barmherzigkeit, die er dir täglich entgegenbringt? Ja, gut. Was anderes ist es nicht. Und es ist allein das, auf Jesus zu hoffen und ihm zu vertrauen. Das Interessante ist, dass Paulus das an vielen Stellen der Bibel auch beschrieben hat, was das mit ihm macht. Wir haben das zum Beispiel mal im Philipperbrief. Im Philipperbrief beschreibt er, ich kann in allem sein, weil ich weiß, Christus ist da. Und das heißt nicht, dass er alles kann, sondern er konnte in jeder Situation sein. Er konnte in der Verfolgung sein, er konnte arm sein, er konnte reich sein, er konnte hungrig sein, er konnte satt sein. Es darf auch mal sein, satt. Aber er konnte sein in jeder Situation. Warum? Weil Christus da war. Weil Christus in seinem Leben ist. Ich habe schon manchmal erlebt, dass ich selber Bedingungen stelle, dass Christus in mir sein kann und herrschen darf. Wenn dir in der Zustand da ist, wenn es mir gut geht, wenn es gutes gefülltes Konto ist, der Kühlschrank ist voll, keine Ahnung, was da alles gibt. Wir können uns ja selber manchmal die Frage stellen, welche Bedingungen wir an Jesus knüpfen, damit er, dass ich in allem sein kann mit ihm. Was brauche ich denn? Aber es ist auch die Verheißung, ne? Das ist auch das, wo im Jesaja steht, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft, sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen ermatt nicht, sie gehen unermüdet nicht. Was ist die Voraussetzung? Auf den Herrn zu hoffen. Und dann kommt diese Kraft, die auch er nur schenken kann. Ich finde es so schön, dass die Bibel gerade immer wieder praktisch ist. Wen lädt denn Jesus ein, die mühselig und Beladenen in Matthäus 11? Und da ging es erstmal mühselig und beladen um Sünde natürlich, aber auch die vom Gesetz mühselig und beladen waren, die das nicht geschafft haben, die völlig frustriert waren an ihrem Glauben an Gott, weil sie sagen, wie soll das denn funktionieren mit den ganzen Geboten? Und die lädt er ein. Und vielleicht euch heute Morgen auch, wo wir es gerade von diesem Leben in Christus und was macht es mit mir, wo Gott einlädt, vielleicht bist du mühselig und beladen, dann komm. Das ist die Einladung, die Jesus spricht. Und natürlich brauchen wir immer wieder Gebet, Gebet, Gebet. Dieses Gespräch mit Jesus. Der letzte Abschnitt, Verse 10 bis 12, beschreibt Paulus, ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch, die Glaubenden, waren. Wie ihr wisst, dass wir euch, und zwar jedem Einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Paulus hatte diese Entscheidung getroffen, in seinem Dienst, in seinem Leben mit Jesus, trotz aller Widerstände und Probleme, Gott zu leben. Und Paulus hatte, und das ist auch das, was Philipper 4 beschreibt, dass ich in allem sein kann, nicht immer fokussiert zu sein auf das Negative und das auf schlecht läuft. Das ist so menschlich, das kennen wir. Wenn was nicht gut läuft, wenn was nicht passt, wir kommunizieren das gerne. Sondern er war fokussiert auf Christus. Und ich finde es so schön im Psalm 121, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich hebe meine Augen, ich bin bereit, den Blick nach oben zu nehmen. Wir schauen nach unten auf den Weg, ach, das geht schief, der Weg ist dreckig, ah, da ist ein Schlagloch. Aber ich hebe meine Augen auf zu ihm. Woher kommt meine Hilfe? Und meine Hilfe kommt vom Schöpfer von Himmel und Erde, der alles gemacht hat. Meine Hoffnung im Leben wie im Tod. Und Paulus sagt es, er hat diesen Dienst gemacht und er sagt es auch, ich habe ermahnt, getröstet und beschworen. Er ist ermahnt und getröstet sind hier im Griechischen sehr ähnliche Begriffe und Ermahnung und Trost liegt immer nah beieinander. Es ist diese Einladung, wieder auf den Weg Gottes zurückzukehren. Es ist die Einladung, an die Gebote Gottes zu glauben und an ihn festzuhalten, weil sie uns auch schützen. Und wir ermahnen uns immer in Liebe, in keiner Polemik, im Sarkasmus oder Zynismus, sondern in der tiefen Liebe zu seinen Geschwistern, die wir vor Gott sind. Und wir laden letztendlich zur Buße ein, zur Sinnesänderung, dass jemand seinen Sinn ändert und sich wieder voll und ganz auf Gott ausrichtet. Und dann sagt das auch beschworen. Was heißt denn hier beschworen? Es geht um die Dringlichkeit der Botschaft Jesu Christi. Es geht um diese Dringlichkeit, Gott nachzufolgen. Es ist eine unglaubliche Botschaft der Hoffnung. Und lasst uns heute Morgen ganz kurz noch drüber reden. Haben wir eigentlich verstanden, was wir mit Christus und in Christus haben? Haben wir eigentlich realisiert, was das bedeutet in einer Welt, die wirklich Stück für Stück den Bach runtergeht? Ist ja nicht so, dass die Bibel nicht drüber gesprochen hätte. Haben wir realisiert, dass wir eine Hoffnung haben im Leben und im Tod? Haben wir realisiert, dass wir einen Sieg haben und dass wir vom Sieg herkommen? Und ich möchte heute mal so eine Aktion starten, mit dem auch von diesem Text her, nämlich des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Würdig zu wandeln heißt zu leben mit ihm. Würdig zu wandeln, mit ihm zu gehen. Und ich möchte diese Aktion starten, lass Jesus in deinem Leben leben. Da muss man sich auch nirgendwo hinkleben oder so, das kann man direkt hier starten, man kann im Gebet verklebt sein. Aber diese Aktion, lass Jesus leben, indem du ihn ernst nimmst im Gebet, indem du dich immer wieder neu nach ihm ausrichtest. Weil du weißt, es gibt keinen Besseren, es gibt nur einen liebenden Vater im Himmel, der weiß, wie es dir geht, der dich durch und durch kennt und der dich durch und durch liebt. Lass Jesus leben. Ab jetzt, sofort. Unverzüglich, wie bei PayPal, sofort drauf. Und genau das dürfen wir auch leben. Die Wissenschaft oder die ganzen Technik ist uns so weit voraus. Wir können das aber auch, weil Christus in uns lebt. Und so möchte ich auch mit dem Gedanken schließen, mit diesen zwei Gedanken, dass Christus uns gebrauchen will. Und er sagt, es ist Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Wir haben eine Berufung, nämlich die Liebe zum Vater zu zeigen und zu leben. Und es ist eine ganz klare Abhängigkeit. Und ich habe diesen Vers schon eingangs genannt. Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Dann lass Jesus leben. In der tiefen Wissen, dass ich es ohne ihn nicht kann, dass ich ihn brauche. Aber auch in dem tiefen Wissen, er kann es. Paulus hatte diese Entscheidung getroffen und sein Leben war segensreich. Es war nicht leicht, aber es war segensreich. Und wir sind in seiner Nachfolge von Jesus Christus und es ist das, was er von uns möchte. Darum lasst uns gemeinsam beten, transparent sein in der Liebe und um diese Liebe gemeinsam ringen. Was anderes ist es nicht. Aber das ist der Grund, warum Gemeinde gibt. Und lasst uns wachsen in den Früchten des Geistes. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese Berufung in deine Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit, das ist unbeschreiblich, aber wir sind dazu berufen, wir gehören in den Himmel und wir kommen von diesem Sieg her, dass wir in den Himmel gehören. Danke, Herr, für deine Liebe. Danke, dass du uns herausforderst in Liebe mit deinem Wort, dass du uns auch immer wieder prüfst. Und danke, Herr, dass wir wissen dürfen, dass du gnädig, treu und barmherzig bist und dass, wenn wir fallen und wenn wir es ernst meinen und wieder aufrichten lassen, dass du uns auch liebst und wieder aufrichten lässt. Danke, Jesus Christus, für diese Gnade und Barmherzigkeit und danke, dass du da bist, weil du es versprochen hast. Amen.